Ja, wir wollen heute etwas über Großzügigkeit lernen und ich nehme euch mit in einem Bericht aus der Apostelgeschichte Kapitel 4. Die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. Ein Beispiel dafür war Josef, den die Apostel Barnabas nannten, das bedeutet Sohn des Trostes. Er gehörte zum Stamm Levi und kam ursprünglich von der Insel Zypern. Josef verkaufte einen Acker, den er besaß, und brachte den Aposteln das Geld als Hilfe für die Bedürftigen. Über die vielen Jahre meines Dienstes hinweg habe ich schon einige Male über diesen Abschnitt in der Apostelgeschichte gepredigt. Was wir dort lesen, beeindruckt und fasziniert mich immer wieder. Seit dem Pfingstereignis in der Apostelgeschichte 2 waren sehr wahrscheinlich erst wenige Wochen, vielleicht ein paar Monate vergangen. Und doch begegnet uns hier schon nach dieser kurzen Zeit in Kapitel 4 eine völlig verwandelte Gemeinschaft. Die Gläubigen treffen sich regelmäßig zu Gottesdiensten in ihren Häusern, zum Gebet, zur gegenseitigen Unterstützung und zu vielen weiteren gemeinsamen Aktivitäten. Sie teilten Freude und Leid miteinander. Das, wonach sich jeder eigentlich in einer Gesellschaft sehnt, scheint in Jerusalem Wirklichkeit geworden zu sein. Ganz beiläufig heißt es in Vers 34, es gab auch keinen Bedürftigen unter ihnen. Keine Armut. Was für eine bemerkenswerte Aussage. Wie kam es zu dieser tiefgreifenden Veränderung? Was führte zu dieser außergewöhnlichen Transformation der Menschen in Jerusalem? Und was können wir heute von ihnen lernen? Über die Jahrhunderte hinweg haben Zehntausende von Christen versucht, das nachzuahmen und sogar zu kopieren, was sich damals in Jerusalem abspielte. Manches ist gelungen, vieles jedoch nicht. Zahlreiche Gemeinschaften sind an diesem Modell der Jerusalemer Gemeinde gescheitert oder sogar zerbrochen. Nicht zuletzt geriet auch die Gemeinde in Jerusalem selbst später in Schwierigkeiten. Trotz aller gescheiterten Versuche aber bleibt das, was die ersten Christen miteinander erlebten, etwas ganz Besonderes. Wer mit Gott unterwegs ist, kommt letztlich kaum von dem Gedanken und der Sehnsucht los, so müsste das Leben doch sein. Bis heute greifen viele Gesellschaften und besonders die europäischen Staaten, wenn auch oft unbewusst, einige dieser Grundgedanken des Gemeinschaftsmodells auf. Die Sorge füreinander, die Unterstützung von Bedürftigen, die Überzeugung, dass niemand zurückgelassen werden soll, gehören zu den Werten, die unsere Gesellschaft bis heute prägen. Auch unser westliches Sozialwesen ist kaum ohne den Einfluss der biblischen Vorstellung von Gerechtigkeit und Fürsorge für alle Menschen denkbar. Nicht zuletzt erleben wir in der Schweiz Armut auf einem vergleichsweise tiefen Niveau. Nicht zuletzt deswegen. Und doch ging es in Jerusalem um weit mehr als nur um einen materiellen Ausgleich. Wir spüren, dass in der Dynamik, die in der Jerusalemer Gemeinde lebendig wurde, ein Geist tiefer Liebe und außergewöhnlicher Großzügigkeit wirksam war. Die Menschen teilten nicht einfach ihren Besitz, sie teilten ihr Leben. Doch woher kam diese Haltung? Wer die Bibel kennt, kann Gottes Großzügigkeit gegenüber den Menschen kaum übersehen. Von der Schöpfung über die Bewahrung Israels bis hin zur Sendung Jesu, seines Sohnes, begegnet uns Gott als der große Geber. Er schenkt Leben, Hoffnung, Vergebung und Zukunft. Gottes Geschichte mit den Menschen ist eine Geschichte des Gebens, des Teilens. Immer wieder beschenkt er Menschen mit seiner Liebe, seiner Geduld, seiner Gnade, oft weit hinaus über das, was wir verdient hätten. Im 17. Jahrhundert brachte der Arzt, Priester und Dichter Angelus Silesius diese Erfahrung in treffende Worte. Weil Gott, weil er groß ist, gibt am liebsten große Gaben. Ach, dass wir Arme nur so kleine Herzen haben. Wer Großzügigkeit lernen will, muss sie von Gott abschauen. Ich muss ehrlich wahr sagen, über Gottes Großzügigkeit und sein Wohlwollen staune ich immer wieder neu. Auch ganz persönlich in meinem Leben. Vor kurzem bin ich mit meiner Bibellese auf einen Text gestoßen, der mich erneut tief beeindruckt hat. Es ist ein Abschnitt aus dem 5. Buch Mose, Deuteronomium. Darin begegnet uns Gottes Großzügigkeit in einer Weise, die beinahe verschwenderisch wirkt. Wir wollen uns diesen Text kurz anschauen. Gebt jedes Jahr den 10. Teil dessen, was auf euren Feldern wächst, ab. Bringt diese Abgabe an den Ort, den der Herr, euer Gott, sich erwählt, damit dort sein Name verehrt werde und verzehrt sie in seiner Gegenwart. Das gilt für euer Getreide, euren Wein, euer Olivenöl und die erstgeborenen männlichen Tiere aus euren Schaf-, Ziegen- und Rinderherden. Dadurch sollt ihr lernen, dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Es kann sein, dass der Ort, den der Herr, euer Gott, für die Verehrung seines Namens bestimmt hat, zu weit entfernt von eurem Wohnort liegt. Wenn der Herr euch nun reiche Ernten geschenkt hat, sodass ihr die vielen Abgaben nicht dorthin transportieren könnt, dürft ihr den 10. Teil eurer Ernte und Tiere verkaufen und mit dem Erlös an den Ort gehen, den der Herr, euer Gott, erwählen wird. Kauft dort von dem Geld, was immer ihr wollt, Rinder, Schafe, Ziegen, Wein oder andere alkoholische Getränke oder was ihr sonst möchtet. Feiert dann mit eurer Familie ein fröhliches Fest in der Gegenwart des Herrn, eures Gottes. Übergeht dabei die Leviten nicht, die in euren Städten leben, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbteil wie ihr. Am Ende des 3. Jahres sollt ihr die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt bringen und dort aufbewahren. Sie ist für die Leviten bestimmt, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch, sowie für die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten, damit sie sich satt essen können. Dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Was ich aus diesem Text herauslese, ist, dass Gott den Menschen nach getaner Arbeit immer wieder ans Herz legt, das Feiern nicht zu vergessen. Arbeit ist wichtig, aber sie ist nicht alles. Auch Jesus zeigt uns in seinem Leben und durch sein Leben, dass Ausruhen, Gemeinschaft, Essen und Trinken zu einem gesunden Menschsein dazugehören. Immer wieder begegnen wir ihm beim Festen, an gemeinsamen Mahlzeiten oder in Zeiten der Ruhe und des Rückzugs. Dass Gott sein Volk Israel auffordert, einen Teil der ersten Früchte der Tiere und des Erwirtschafteten, hier 10%, zu ihm zu bringen und daraus ein Fest zu veranstalten, hat einen wichtigen Grund. Gott nimmt uns damit in seine Schule der Großzügigkeit hinein. Großzügiges Handeln verändert nämlich unser Herz. Es löst die verkrampfte Haltung des Festhaltens und öffnet uns für Dankbarkeit, Vertrauen und Freude. Es erinnert uns daran, dass letztlich alles, was wir haben, ein Geschenk Gottes ist. Und diese Veränderung brauchen wir, wenn wir Menschen nach Gottes Herzen werden wollen. Wir lernen Großzügigkeit, indem wir Gottes Großzügigkeit erleben, bewusst erleben. Wir lernen Großzügigkeit, indem wir anfangen zu teilen. Wir lernen Großzügigkeit, indem wir geben. Wir lernen Großzügigkeit, indem wir entdecken, dass Geben nicht ärmer macht, sondern reich beschenkt. Wissen wir eigentlich, weißt du, weswegen der dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist so schön ist? Weil er großzügig ist. Alles, was Gott ist und schenkt, fließt aus dieser Großzügigkeit Gottes hervor. Er schenkt Leben, Liebe, Vergebung, Hoffnung und Zukunft. Und Gott möchte, dass auch wir ein Wesen entwickeln, das seinem Wesen ähnlich wird. Ein großzügiges Wesen. Denn Großzügigkeit macht das Leben schön und Menschen liebenswert. Großzügig kann letztlich nur der sein, der Gott vertraut. Wer ständig Angst hat, zu kurz zu kommen, wird fest und festhält und hortet, um sich abzusichern, der wird ein verkrampfter Mensch. Wer aber darauf vertraut, dass Gott für ihn sorgt, der kann loslassen und teilen und schenken. Dabei verlangt Gott nie etwas Unmögliches von uns. Er fordert uns nicht auf, riesige Sprünge zu machen. Meistens lädt er uns lediglich zu dem kleinen Schritt ein, den du gehen kannst, um etwas Neues zu lernen und zu erfahren. Die 10% waren für Israel ein solcher Vertrauensschritt. Und das Erstaunliche dabei ist, Gott braucht diese Gaben gar nicht für sich selbst. Er ist auf nichts angewiesen. Vielmehr gibt er gewissermaßen den Menschen das zurück, was sie ihm geben. Verbunden mit einer erstaunlichen Anweisung. Freut euch an dem, was ich euch geschenkt habe. Feiert damit. Lasst es euch gut gehen und teilt eure Freude mit anderen. Denn das vergessen wir so oft. Gott möchte nicht, dass das Geben zu einer Last wird. Er möchte, dass wir durch das Geben seine Großzügigkeit entdecken und die Freude erleben, die darin liegt, mit offenen Händen zu leben. Esst, trinkt, tanzt, singt. Habt Freude miteinander. Habt Spaß. Übt Gemeinschaft, ruht euch aus, feiert den Sabbat. Das haben wir auch in den Kleingruppen gehört. Feiert den Sabbat. Ihr Lieben, wir müssen unbedingt mit dem Gedanken aufräumen, dass Gott uns etwas abverlangt, um uns das Leben schwer zu machen, weil er dir vielleicht etwas nicht gönnt. Das Gegenteil ist der Fall. Gott ist kein Spielverderber. Er ist ein guter Vater, der möchte, dass seine Kinder das Leben in Fülle erfahren. Ich möchte das auch für meine Kinder. Ich möchte, dass es ihnen gut geht und werde alles dazu tun, ihnen dazu zu helfen. So ist Gott auch. Seine Gebote dienen nicht dazu, uns die Freude zu rauben, sondern sie zu schützen und zu vertiefen. Ich kenne viele Menschen, die krampfhaft an Dingen festhalten, nicht nur an Geld oder materiellem Besitz, sondern auch an bestimmten Vorstellungen, an Erwartungen, an Verletzungen, an Sorgen. Gerade dieses Festhalten nimmt ihnen oft die Freiheit, die Freude und die Kraft, schöpferisch und lebensbejahend zu leben. Meine persönliche Erfahrung ist eine andere. Wer loslässt, um mit Gott und auf seine Verheißung hin unterwegs zu sein, wird immer wieder auf erstaunliche Weise von Gott beschenkt. Nicht immer so, wie er es erwartet, nicht immer zu dem Zeitpunkt, den er sich wünscht. Aber immer wieder erfährt er, dass Gott treu ist und dass offene Hände mehr empfangen können als geballte, geschlossene Fäuste. Vielleicht ist genau das eines der großen Geheimnisse der Großzügigkeit. Wer festhält, bewahrt nur das, was er schon hat. Wer aber loslässt, schafft Raum für das, was Gott noch zusätzlich schenken möchte. Ich denke, dass es sich auch für uns als Kirche lohnen könnte, über eine neue, vertrauensvolle und großzügige Kultur des Feierns nachzudenken. Zu einem solchen Feiern gehört meines Erachtens unser gesamtes Gemeindeleben. Unsere Gottesdienste, unsere Treffen von Frauen und Männern, von jungen Erwachsenen, Jugendlichen, Kindern, sowie alles, was Gott uns aufs Herz legt, in unserer Gesellschaft zu bewirken. Denn letztlich geht es nicht einfach um Veranstaltungen oder um Programme. Es geht darum, gemeinsam mit Gott unterwegs zu sein, seine Gegenwart zu feiern und uns an dem zu freuen, was er unter uns und durch uns tut. Dabei ist eines besonders wichtig. Wir müssen unsere Ohren ganz nah bei Gott haben und aufmerksam auf das hören, was er uns sagt. Denn nicht jede Idee kommt von Gott und nicht jeder Weg ist für uns bestimmt. Großzügigkeit beginnt damit, dass wir lernen, Gott zu vertrauen und seinen Impulsen zu folgen. Großzügigkeit lernen wir nicht durch große Vorsätze, sondern durch kleine Schritte des Vertrauens. Schritt für Schritt verändert Gott unser Herz. Schritt für Schritt lernen wir loszulassen. Schritt für Schritt entdecken wir, wie reich das Leben mit offenen Händen sein kann. Vielleicht begann genau so die Geschichte der ersten Christen in Jerusalem. Mit Menschen, die Gottes Großzügigkeit erfahren hatten und nun bereit waren, ihm in kleinen Schritten des Vertrauens zu folgen. Jesus sagte einmal, dass wir werden sollen wie die kleinen Kinder. Kleinkinder machen nur kleine Schritte, ganz kleine Schritte. Und doch lernen sie dabei Erstaunliches. Meistens lernen sie, indem sie den Menschen um sich herum zuschauen und das Beobachtete nachahmen. Genau so können auch wir Großzügigkeit lernen. Wir schauen auf Gott, beobachten sein Handeln und beginnen, ihm Schritt für Schritt nachzufolgen, nachzutun. Es sind oft kleine Schritte, aber sie haben eine große Wirkung. Und wie bei einem Kind, das das Laufen lernt, liegt darin eine große Freude und eine Freiheit, die einem zuteil wird. Ich selbst durfte in dieser Hinsicht viel von einem meiner Lehrer im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen lernen. Dr. Heiko Krimmer fuhr damals ein neues, ausgesprochen schönes Audi-Coupé. Breite Reifen, Ledersitze und sogar ein weißes Lederlenkrad. Für jeden Autoliebhaber war dieses Fahrzeug ein echter Hingucker. Ich war damals erst ein halbes Jahr in Tübingen. Dr. Krimmer kannte mich nicht besonders gut. Er wusste nur, dass ich aus Südafrika kam und in Deutschland noch ein echtes Greenhorn war. Kurz vor den Semesterferien fragte er mich: Jochen, was machst du in den Ferien? Ich antwortete: Ich möchte meine Verwandten in Hessen besuchen und danach zu meiner Freundin in die Schweiz fahren. Und wie kommst du dahin? Fragte er. Mit der Bahn, antwortete ich. Darauf sagte er ganz selbstverständlich: Du kannst meinen Audi Coupé haben. Ich bin mit meiner Familie und unserem Familienauto im Urlaub. Ich konnte es kaum glauben. Da stand dieser wunderschöne Wagen, der Stolz jedes Autoliebhabers. Und ein Mann, der mich kaum kannte, drückte mir einfach den Schlüssel in die Hand. Für mich war das ein Akt beinahe verschwenderischer Großzügigkeit. Und bis heute habe ich diese Begebenheit nicht vergessen. Er war auch in vielem anderen großzügig, und das habe ich von ihm gelernt. Diese Großzügigkeit von Heiko hat meine Sicht auf Besitz, Vertrauen und Großzügigkeit nachhaltig geprägt. Sie hat mir gezeigt, wie viel Kraft in einem großen, großzügigen Herzen steckt. Vielleicht ist genau das eines der Geheimnisse der Großzügigkeit. Sie bewirkt weit mehr als die eigentliche Gabe. Sie verändert Menschen, sie hinterlässt Spuren, sie öffnet Herzen. Und genau deshalb überrascht es nicht, dass die Großzügigkeit Gottes Menschen verändert. Wer von Gott großzügig beschenkt wird, beginnt oft selbst großzügig zu leben. Großzügigkeit bedeutet nicht, dass ich mir selbst nichts gönnen darf. Im Gegenteil. Nur wer etwas hat, kann großzügig sein. Dabei bezieht sich dieses Haben allerdings nicht nur auf materielle Dinge. Zeit, Freude, Gastfreundschaft, Empathie, Hilfsbereitschaft, Aufmerksamkeit und Ermutigung. Unser ganzes Leben bietet unzählige Möglichkeiten, Großzügigkeit zu leben. Wenn ich das Leben Jesu betrachte, habe ich den Eindruck, dass sich ihm jede Situation als Gelegenheit zur Großzügigkeit anbot. Jesus hatte großzügig Zeit für Menschen. Er konnte großzügig und verschwenderisch feiern. Er heilte großzügig, vergab großzügig und schenkte großzügiges Vertrauen. Er nahm sich der Ausgestoßenen an, gab Menschen aus allen Gesellschaftsschichten Raum in seinem Leben und begegnete ihnen in Würde und Wertschätzung. Selbst dort, wo es ihm vielleicht schwer fiel oder wo andere Grenzen gezogen hatten, blieb er großzügig. Seine Liebe, seine Geduld, seine Barmherzigkeit waren größer als die Erwartungen seiner Umgebung. Vielleicht liegt darin ein Schlüssel für unser eigenes Leben. Großzügigkeit beginnt nicht bei dem, was wir besitzen, sondern in der Haltung unseres Herzens. Wer von Gott großzügig berührt wurde, wird Wege finden, diese Großzügigkeit auch weiterzugeben. Großzügigkeit geschieht meistens nicht im Großen, sondern dort, wo sich ein Herz einem anderen Herzen öffnet. Manchmal ist es ein großzügiges Lächeln, manchmal ein gutes Wort zur richtigen Zeit. Oft ist es die kleine Gabe, die ich einem bedürftigen Menschen in die Hand lege. Manchmal ist es die Bereitschaft einer Gemeinde, im Vertrauen auf Gott einen neuen Glaubensschritt zu wagen. Großzügigkeit zeigt sich nicht nur in großen Taten. Sie zeigt sich in den vielen kleinen Entscheidungen des Alltags, durch die wir anderen Menschen Liebe, Wertschätzung und Hoffnung schenken. Und dort, wo ich selbst groß reich beschenkt worden bin, glaube ich, dass Gott einen Grund dafür hat. Seine Segnungen sollen nicht bei mir stehen bleiben. Sie wollen weiter fließen. Vielleicht stellt uns Gott deswegen die Frage: Was willst du mit dem tun, was ich dir anvertraut habe? Wer Gottes Großzügigkeit erfahren hat, wird entdecken, dass Geben kein Verlust ist. Es ist die Einladung, an Gottes Wirken teilzuhaben und anderen etwas von seiner Liebe weiterzugeben. Denn Gott beschenkt uns nicht nur, damit wir empfangen. Er beschenkt uns auch, damit wir zum Segen für andere werden. Pay it forward, oder das, was im Film das Glücksprinzip so eindrücklich dargestellt wird, kann erstaunlich viel Gutes bewirken. Eine Kultur der Großzügigkeit hat die Kraft, Menschen zu verändern, Beziehungen zu heilen und Hoffnung zu schenken. Doch ihre tiefste und schönste Dimension erreicht Großzügigkeit dort, wo ich den kenne, der sie überhaupt erst möglich macht. Dort, wo ich Jesus kenne, der mich befähigt, meine Mitmenschen zu lieben wie mich selbst und sie immer mehr so zu sehen, wie er sie liebt. Möchte Gott uns das schenken. Amen.